Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, heute wird uns ein großer Gegensatz vor Augen geführt. Zum einen scheint in der Welt gerade vieles ins Negative zu kippen. Man könnte geradezu irre werden, wenn man den Blick so nach außen richtet. Zum anderen ist da eine unerschütterliche positive Hoffnung, die sich aber unserem Blick entzieht. So vieles, was in der Welt geschieht, wir bekommen es immer wieder mit, ist fürchterlich. Für viele Menschen fühlt es sich so an, dass alles immer schlechter und noch schlimmer wird. Und das kann ich gut nachvollziehen. Als wäre der Krieg in der Ukraine nicht schon schlimm genug gewesen, jetzt doch noch der Krieg in Israel, unermessliches Leid auf beiden Seiten. Und es ist keineswegs klar, ob dieser Konflikt nicht doch zu einem Flächenbrand wird und weit über den Nahen Osten hinausgreift und die Weltordnung möglicherweise, wie wir sie kennen, nochmal ganz zum Kippen bringt. Dass die Klimakrise, die unaufhaltsam auf einen Kipppunkt zuzulaufen droht, trotz aller Bemühungen in der Politik und auch bei uns selbst, gelingt es offenbar nicht, das Ruder wirklich rumzureißen. Manchmal raubt es mir den Schlaf, wenn ich darüber nachdenke und es an mich heranlasse, was für ein Leid für Mensch und Tier und Natur das bedeutet. Schon jetzt schlimm und umso schlimmer, wenn wir diesen Prozess nicht stoppen können. Die Liste ließe sich fortsetzen. Neu erstarkender Antisemitismus in Deutschland 85 Jahre nach der Reichspogromnacht. Und dazu eine eher schrumpfende Kirche, die zum Teil immer mehr in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit abkippt und in vielem mit sich selbst beschäftigt ist. So viel scheint den Bach runterzugehen und ins Negative zu kippen. Kaum erträglich. Und zugleich gibt es Menschen, die an einem trotzigen Trotzdem festhalten. Menschen, die ihrer Sehnsucht folgen und bereit sind, mutige Schritte zu gehen und ihr Leben auf Hoffnung zu bauen. Menschen, die angesichts all des Negativen ein Ja sprechen. Das werden wir nachher gleich bei der zeitlichen Profess erleben. Und dieser große Gegensatz zwischen dem Leid und der Hoffnung, der prägt auch den Predigttext, den wir ja vorhin schon in der Lesung gehört haben. Ich lese uns nochmal zur Erinnerung ein paar kürzere Auszüge. Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, so schreibt Paulus im 8. Kapitel des Korintherbriefs, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, auch uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen wir noch in unserem Innern, denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist es erst Hoffnung. Wir hoffen auf etwas, das wir nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Dieser Abschnitt in seiner Gesamtheit, er kommt mir vor wie so ein Kippbild. Sie und ihr kennt das. Zum Beispiel zwei schwarze Gesichter, die einander anschauen, kann man sehen. Oder wenn man anders hinguckt, dann sieht man in der Mitte diese weiße Vase. Man kann eigentlich nur das eine oder das andere sehen. Es kippt hin und her, nicht beides gleichzeitig. So kann man diese Worte von Paulus hören als Leidensworte. Die Vergänglichkeit der Schöpfung, die Schmerzen der Geburt, die Hoffnung, die nicht zu sehen ist. Oder ich kann sie sehen und hören als Hoffnungsworte. Die Herrlichkeit, die das Jetzige um ein Vielfaches überstrahlt. Die Hoffnung, dass etwas Neues geboren wird. Der Heilige Geist, der uns jetzt schon als Vorschuss der Freiheit Gottes gegeben ist. Und ein Bild ist in diesem ganzen Abschnitt für mich zentral, ganz wörtlich, weil es nämlich genau in seiner Mitte steht, aber auch inhaltlich, weil es genau den Schmerz und die Hoffnung in ein Bild hinein bündelt. Es ist das Bild der Geburtswehen. Ich erinnere mich noch gut an die Geburt unseres zweiten Sohnes. Da hat mir jemand gesagt, ich glaube, die Wehen gehen los. Ruf mal die Hebamme. Gesagt, getan, und eine halbe Stunde später traf sie bei uns ein, unser Sohn sollte eine Hausgeburt werden. Die Hebamme untersuchte die Anne und runzelte dann die Stirn und sagte, naja, also Wehen hast du schon, aber Geburtswehen sind das noch keine. Macht euch einen netten Abend und ruft mich an, wenn es dann wirklich losgeht. Etwas bedeppert ließ uns die Hebamme zurück. Wir folgten ihrem Rat und gingen ins nahe Kino. Als es dann in den frühen Morgenstunden losging, war völlig klar, das sind jetzt richtige Wehen. Das habe sogar ich gemerkt. Immer heftiger wurde der Schmerz, immer kürzer die Abstände und immer hilfloser stand ich daneben. Ich konnte ja nicht viel tun. Nicht gegen den Schmerz kämpfen, höre ich die Hebamme noch sagen. Atmen. Wie Sturmwellen rollte eine Wehe heran, immer stärker, immer schneller. Ein gewaltiges Geschehen, das mir ganz schön Angst machte. Und mit einem Mal alles vorbei. Unser Sohn war geboren. Wir sahen ihn zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht, wobei seins noch ziemlich zerknautscht war. Und trotzdem, eines der glücklichsten Momente in meinem Leben. Und dieses Glück der Geburt stellt alle Schmerzen und alle Ängste in den Schatten. So erleben es viele, auch Frauen. Und viele Frauen sagen gleichzeitig, obwohl das der schlimmste Schmerz war, den ich in meinem Leben je ausgehalten habe, treten diese Schmerzen angesichts des Glücks der Geburt zurück. Die Wehen der Geburt sind sowas wie Durchgangsschmerzen. Sie sind nicht das Letzte, sie sind notwendig, damit das Neue ins Leben kommt. Und ich erinnere mich an noch etwas, was die Hebamme uns beim Geburtsvorbereitungskurs erklärte. Und das hat mich sehr beeindruckt. Sie sagte, die Geburt, die startet normalerweise nur, wenn nicht nur die Frau, sondern auch das Kind dazu bereit ist. Es braucht eine Art Einwilligung, eine Art Ja des Kindes, sonst geht's nicht los. Für so ein Kind ist ja so ein Geburtsvorgang, wenn man sich da hineindenkt, auch nicht gerade einfach. Es wird zusammengepresst, man kann sich vorstellen, wie eng und beängstigend das ist. Was draußen kommt, ist ungewiss. Das Kind braucht in sich ein inneres Ja. Es braucht Hoffnung, um diese Reise anzutreten. Ohne Hoffnung keine Geburt. Mir hilft dieses Bild der Geburtswehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es hilft mir, das Leidvolle und Schwere, das uns begegnet, nochmal neu einzuordnen. Oft fragen wir uns ja, wenn wir leiden, ob es an uns liegt. ob ich etwas falsch gemacht habe oder schlimmer noch, ob Gott mich vielleicht dafür straft, weil ich mich irgendwie versündigt habe. Aber im Bild von der Geburt nichts von alledem. Die Wehen, die kommen nicht, weil die Frau etwas falsch gemacht hat, sondern weil es Teil einer Dynamik ist, Teil eines Geschehens. Und die Schmerzen sind notwendig, damit die Geburt auf natürlichem Wege stattfinden kann. Norbert kommt nicht weiter. Seit Jahren schon hat er chronische Rückenbeschwerden. Er hat schon alles probiert. Die Ärzte konnten nicht wirklich etwas finden. Die Physiotherapeutinnen geben ihm Übungen. Mal helfen sie, dann wird es wieder schlimmer. Bewegung, Ruhe, Yoga, Akupunktur, das volle Programm hat er schon hinter sich. Die Schmerzen bleiben mehr oder weniger. Sitzen, arbeiten, liegen, alles wird ihm zur Qual. Er ist verzweifelt und sucht Seelsorge. Irgendwie hofft er, dass die Gespräche über den Glauben ihm helfen können. Und zugleich ist er resigniert. Er hat ja schon alles probiert und doch ist da so eine leise Sehnsucht, die ihn anderswo hinzieht. Erstmal wird diese Sehnsucht bei Norbert guten Raum in der Begleitung einnehmen. Sie wird größer werden dürfen. Und dann wird es wohl nötig sein, dass er ein Ja findet zu dem, wie es gerade ist. Ja zu dem Schmerz, Ja zur Verzweiflung, Ja zur Angst, dass alles noch schlimmer wird, Ja zur Ungewissheit, dass er nicht weiß, wie es weitergeht. Schicht um Schicht wird er sich dem stellen. Norbert wird Gebet und Segen empfangen. Liebevolle, heilende Berührung Gottes in allem Schmerz. Und wenn er sich mit seinem Atem verbindet, wenn er ganz in die Gegenwart Gottes kommt und dem Atem Gottes in ihm lauscht, wird Norbert für einen Moment vielleicht erleben, dass der Schmerz zurücktritt. Und diese Erfahrung wird für ihn wie ein Vorschuss sein, wie ein Vorgeschmack der Befreiung von diesem Schmerz. Und das wird Norbert vielleicht Mut machen, sich der Verwundung in seiner Kindheit zu stellen. Vielleicht wird es auch nötig sein, da noch einmal hindurchzugehen, wie durch einen Geburtskanal. Und vermutlich wird er dabei mit seiner Sehnsucht noch mal neu und tiefer in Kontakt kommen und mit all den Bedürfnissen, die er so lang nicht spüren konnte. Und dann wird die Hoffnung wachsen, dass es irgendwie möglich ist, dass er gut mit seinem Rücken leben kann. Ich finde, dieses Bild der Geburtswehen hilft, durch die Herausforderungen und Leiden hindurchzugehen auf dem Weg ins Leben. Das Bild macht mir Hoffnung, diese inneren und äußeren Schmerzen sind nicht umsonst, sie gehören dazu, wenn wir persönlich und geistlich wachsen wollen. Wenn wir uns immer nur fragen, warum sie da sind und ob ich was falsch gemacht habe, dann geht meistens nichts voran in diesem Prozess, bei diesem Hineinwachsen ins größere Leben. Hingegen hilft es, die Schmerzen anzunehmen und so gut es geht, mutig hindurchzugehen. Bei Paulus, wir haben es gehört, geht es nicht mehr um uns als Einzelne. Es geht um die ganze Schöpfung, die seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen. Es ist auch möglich, dieses Bild auf das große Ganze, auf die Welt zu übertragen, so wie Paulus es tut. Sicherlich hatte Paulus damals eine völlig andere Schöpfung vor Augen, als wir es heute tun und haben. Bei dem Satz, die Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, kann ich nicht anders als heutzutage denken, wie sehr Menschen, Pflanzen und Tiere unter dem Klima leiden, dass täglich etwa 150 Arten täglich 150 Arten Tiere, Pflanzen, Mikroben, Bakterien unwiederbringlich verschwinden, aussterben. Dass es unendlich viele Tiere gibt, die in Massentierhaltungen und unter Transporten leiden, damit wir billig und oft Fleisch essen können. An all das hat Paulus sicherlich nicht gedacht. Und trotzdem hilft mir dieses Bild, dass auch die Schöpfung in Geburtswehen ist. Es macht mir kein lähmendes, schlechtes Gewissen, vielmehr verbindet es mich. Wir sind alle Teil einer großen Erlösungsbewegung. Wir sind nicht, wir Menschen, der Mittelpunkt der Welt. Wir sind verbunden in dieser Hoffnung. Und das macht mir Mut, zu handeln und auch zu retten, was möglich ist. Ich glaube, früher haben sich Menschen viel leichter getan, Kriege und Katastrophen als Teil von endzeitlichen Geburtswehen sich vorzustellen und zu sehen. Als Teil von etwas, was der Menschheit halt immer wieder geschieht. Und es gilt es zu ertragen. Das ist heute uns sehr fremd geworden. Es scheint uns passiv, fatalistisch. Und zugleich, wenn ich auf die Geschehnisse der Welt blicke, habe ich den Eindruck, da gibt es Dynamiken im Weltgeschehen, die entziehen sich unser aller Kontrolle und beeinflussen. Sie geschehen gegen den Willen vieler. Die Situation in Israel, die war vor dem Krieg schon verfahren genug. Wie soll es jetzt jemals dort eine Lösung geben? Es gibt negative Kräfte, die ihre Dynamik entfalten, populistische, manipulative, nationalistische, autoritäre, gewaltverherrlichende Kräfte, die sich kaum aufzuhalten lassen scheinen. Wir kennen das aus der Geschichte unseres Landes. Einzelne haben sich dagegen gestemmt, ja, aber die Bewegung als Ganzes, die Dynamik, ließ sich erst sehr spät stoppen. Das Bild der Geburtswehen entlastet mich auch an dieser Stelle. Es gibt Dynamiken und Bewegungen in der Geschichte, die sind größer als wir. Manchmal können wir uns nur ergeben und hindurchgehen. Und das Bild der Geburt sagt auch, Gott will uns letztlich nicht vernichten, sondern ins Leben führen. Auch durch große Schmerzen und Widersprüche hindurch. In allem können wir mit Gott verbunden bleiben. Und diese Verbindung geschieht nicht im Außen. Diese Hoffnung können wir nicht sehen. Wenn wir nach außen schauen, können wir geradezu irre werden. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. So hat es Martin Luther ursprünglich übersetzt, was wir im Evangelium gehört haben. Wer das Reich Gottes im Außen festmacht, es halten will, greift ins Leere. Ja, und dieses Bild der Geburtswehen hat seine Grenzen auch, wenn es uns passiv und fatalistisch werden lässt. Widerstand und Ergebung. Ergebung und Widerstand. So hat es Dietrich Bonhoeffer mal auf den Punkt gebracht. Beides ist wichtig. Die Hoffnung gibt uns die Kraft, das zu erdulden, was wir nicht ändern können. Und sie gibt uns die Kraft, uns aufzulehnen und zu engagieren, wo es etwas zu ändern gibt. Ein riesig großer Gegensatz spannt Paulus vor uns aus. Das Leiden der Welt und die Hoffnung in Christus. Und das Bild der Geburt fügt beides für mich zu einem klaren Hoffnungsbild zusammen. Ja, wir begegnen Leid und Schmerz in uns und in der Welt. Und wenn ich es als Geburtswehen verstehe, als Teil eines Durchgangs in eine größere Lebendigkeit, dann gibt mir das Mut. Dazu braucht es aber immer wieder unser Ja. Es braucht ein Ja der Hoffnung, denn zur Hoffnung sind wir geboren. Und darauf können wir ein ganzes Leben lang bauen. Christus hat uns gerettet. Er ist durch den Tod ins Leben gegangen und so können wir seinem Ruf ins Leben folgen. Komm, komm hindurch, komm heraus, komm ins Leben, komm ins Licht, ich bin da, auch wenn du mich nicht siehst. Mein Antlitz ist der Weg der Freiheit. Amen.